Der Umbau der Bundeswehr. Wie weit ist der Weg zur stärksten konventionellen Streitmacht Europas? Die Bundeswehr soll zur stärksten konventionellen Armee Europas werden. Dabei geht es nicht nur um Waffen, es geht auch um Personal. 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten sollen künftig in der Bundeswehr dienen, zusätzlich 200.000 in der Reserve. Dass das gelingt, dafür soll Generaloberstabsarzt Nicole Schilling sorgen. Die Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr ist zudem Beauftragte für Veteranenangelegenheiten. Guten Tag, Frau Generalarzt.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Sie sind 1993 in die Bundeswehr eingetreten. Da waren Sie noch nicht Drei-Sterne-General, sondern Sanitätsoffizier-Anwärterin. Haben Sie damals außerhalb der Sanitätsschule der Luftwaffe Uniform getragen?
Ab und zu ist das vorgekommen, aber tatsächlich sehr selten. Jetzt muss man auch sagen, dass wir ja im Sanitätsdienst dann auch Funktionsbekleidung irgendwann tragen. Also so, wie man das auch aus Krankenhäusern kennt oder auch aus Arztpraxen kennt. Das kam immer ein bisschen drauf an, was ich gemacht habe. Es gab auch Verwendungen, wo ich dann tatsächlich auch im Uniform zum Dienst und auch wieder nach Hause gefahren bin oder auch meine Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gebracht habe und habe mich also eigentlich immer und auf Dienstreisen dann sowieso in Uniform in der Öffentlichkeit bewegt.
Welche Reaktionen sind Ihnen denn entgegengeschlagen damals?
Also meistens tatsächlich, und das ist etwas, was sich verändert hat, Unwissenheit, was das für eine Uniform ist. Und da ich eine dunkelblaue Uniform trage, bin ich relativ häufig mit der Polizei und oder der Feuerwehr verwechselt worden. Also das Interesse war gar nicht so sehr groß. Am größten war es im Kindergarten oder in der Grundschule. Die guckten mich alle an und sagten immer, du, bist du Polizei? Bis das dann meiner Tochter fürchterlich peinlich wurde.
Ich habe auch deswegen gefragt, weil der spätere Generalinspekteur Klaus Naumann berichtete, ihm sei Anfang der 1950er Jahre ans Herz gelegt worden, doch immer ein Säckchen Pfeffer bereit zu haben, wenn er in Uniform die Kaserne verlässt, um sich gegen etwaige Angriffe von erbosten Bürgern zu wehren. Welche Erfahrungen machen denn Soldatinnen und Soldaten heute in der Öffentlichkeit, im Alltag?
Also überwiegend tatsächlich inzwischen positive. Es gibt natürlich auch das ein oder andere Beispiel, aber die sind immer Einzelfälle gewesen. Ich persönlich in meiner ganzen Dienstzeit, obwohl ich mich auch viele, viele Jahre sehr viel in Uniform in der Öffentlichkeit bewegt habe, habe nie eine negative Erfahrung gemacht. Und tatsächlich nutzen ja inzwischen sehr, sehr viele Soldatinnen und Soldaten die Deutsche Bahn in Uniform. Viel, viel mehr als noch vor 10 Jahren. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich das auf den Bahnhöfen, insbesondere freitags und sonntags, anguckt. Da kann man eigentlich keinen Bahnhof Deutschlands betreten, der mehr als 2 Gleise hat, wo man nicht mindestens einen Bundeswehrsoldaten sieht. Und da ist jetzt inzwischen tatsächlich eine deutlich positivere Resonanz aus der Bevölkerung und auch Interesse, wobei Letzteres noch größer sein könnte.
Seit letztem Jahr wird nun der Nationale Veteranentag in Deutschland begangen. Dieses Mal findet das Fest, das zentrale Fest, am 21. Juni rund um das Reichstagsgebäude in Berlin statt. Kann denn so ein Aktionstag die Verbindung zwischen Streitkräften und Gesellschaft stärken?
Wir haben ja den Veteranentag das letzte Jahr das erste Mal in dieser Form begangen. Das ist ja, das möchte ich vielleicht auch noch mal erklären sagen, keine Veranstaltung der Bundeswehr, sondern es ist eine Veranstaltung der Bundesregierung im Auftrag auch durch den Deutschen Bundestag, der entschieden hat, wir wollen einen solchen Tag haben. Und das BMVG leistet dann natürlich auch organisatorische Unterstützung. Und wir sind sehr froh, dass wir wieder eine Zentralveranstaltung am Reichstag haben werden. Es werden aber auch wieder weit über 130 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet stattfinden. Also es ist schon ein tatsächlich nationales Event. Und ja, das ist unsere Resonanz nach dem letzten Jahr, wo wir das zum ersten Mal so feiern durften, dass es tatsächlich extrem viel Interesse gibt, auch von Menschen, die eben vorher mit der Bundeswehr gar keine Berührungspunkte hatten, die sich dort informieren, die Interesse zeigen, die ins Gespräch kommen. Und deswegen ist es für uns ein schöner symbolischer Brückenschlag zwischen der Bundeswehr und der Gesellschaft.
Sie selbst sind ja seit mehr als 30 Jahren in der Bundeswehr und Sie waren unter anderem im Einsatz in Afghanistan und in Bosnien. Was wünschen sich Veteraninnen und Veteranen denn eigentlich von der Gesellschaft? In welcher Form soll die ihnen begegnen?
Am liebsten ist es uns, wenn man tatsächlich auch um unseren Auftrag weiß und auch weiß, warum wir das machen. Das war gerade in den Jahrzehnten, wo wir die internationalen Kriseneinsätze hauptsächlich gemacht haben, manchmal vielleicht nicht ganz einfach, weil eventuell eben auch dem Normalbürger Deutschlands nicht ganz klar ist, warum die Bundeswehr bis heute im Kosovo eingesetzt ist oder eben jahrzehntelang insgesamt auf dem Balkan eingesetzt war. Auch die anderen Auslandseinsätze in Afghanistan, auch in Mali, hatten ja auch durchaus ihre, ich sag mal, ja, umstrittenen Seiten. Und dann ist es natürlich für den Soldaten, die Soldatin immer auch eine Herausforderung gewesen, das im eigenen Umfeld hier in Deutschland zu vertreten. Das hat sich aber in der Tat auch gewandelt, weil natürlich aufgrund der sich leider entwickelten sicherheitspolitischen Situation und auch der Bedrohungslage, die wir als Militärs auch deutlich als solche adressieren, auch dafür mehr Verständnis und mehr Interesse auf Seiten der Bevölkerung zeigt. Also dieses Interesse an unserem Auftrag ist uns wichtig und dass man eben den Dienst respektiert und idealerweise auch anerkennt, weil jeder von uns ja einen Diensteid ablegt, der sich auf Recht und Freiheit des deutschen Volkes bezieht. Und dann ist es schon schön, wenn das auch tatsächlich entsprechend anerkannt wird.
Frau Generalarzt, wenn die Bundeswehr gesellschaftlich sichtbarer wird, eben auch durch solche Tage, Tag der Bundeswehr ja auch und den Veteranentag, dann stellt sich auch die Frage, wer künftig für die Sicherheit Deutschlands sorgen soll. 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, das ist das Ziel, zusätzlich 200.000 in der Reserve. Aktuell sind es etwa 184.000 und aktive und 60.000 einsatzbereite Reservisten, also zu wenig. Warum fällt es der Bundeswehr so schwer, genügend Personal zu gewinnen?
Also so schwer fällt es uns nicht. Wir sind da durchaus erfolgreich und auch gar nicht unzufrieden mit uns. Also wir haben auch in den vergangenen Jahren immer jedes Jahr über 20.000 Menschen eingestellt. Das ist ehrlicherweise eine Zahl, die außer uns kein Unternehmen oder auch keine Institution in Deutschland in jedem Jahr stemmt und auch erfolgreich stemmt. Wir haben im letzten Jahr das erfolgreichste Jahr in der Personalgewinnung seit Aussetzen der Wehrpflicht gehabt. Also sprich seit dem Zeitpunkt, wo eben Menschen nicht unbedingt freiwillig den Dienst in den Streitkräften angetreten haben, sind wir im letzten Jahr am größten gewachsen. Und wir haben im Vergleich zu diesem Superjahr, im letzten Jahr haben wir in diesem Jahr auch wieder über 20% Bewerbungen mehr und auch schon 10% Einstellungen mehr. Also der Dienst in der Bundeswehr, in den Streitkräften ist attraktiv. Die Menschen, die jungen Menschen vor allem interessieren sich dafür. Und das ist für uns jetzt aber natürlich kein Grund zu sagen, okay, wir können uns zurücklehnen, sondern die Anstrengungen, um auch den Dienst zu erklären, die Rahmenbedingungen zu erklären, die müssen natürlich auf dem Niveau aufrechterhalten werden. Denn wir müssen auch weiterhin wachsen. Sie haben ja die Zielzahlen gerade genannt, um dort dann zu landen.
Sie haben auch relativ gute Zahlen genannt, aber wie hoch ist die Abbrecherquote?
Auch da liegen wir durchaus in einem gesellschaftlichen Trend. Es ist heutzutage eben üblicher als früher, dass junge Menschen sich entscheiden, auch nachdem sie etwas begonnen haben, auch wieder damit aufzuhören. Da liegen wir in den Durchschnittswerten, die so im Bereich über 20% liegen. Da sind wir nicht schlechter. Und das ist natürlich für uns ein Thema, an dem wir auch weiter intensiv arbeiten, weil wir ja vorher doch deutlich darüber informieren, was junge Menschen bei uns zu erwarten haben und uns dann ja auch bei der Auswahl sehr viel Mühe geben. Und wir arbeiten auch an der Ausbildungsgestaltung intensiv, um vielleicht diesen, Wandel oder Umbruch, gerade noch Schüler oder vielleicht Student und jetzt ab morgen in Uniform in der Kaserne, um den leichter gangbar zu machen. Das wird immer so sein, dass der soldatische Dienst Spezifika hat, die vielleicht ein anderes Ausbildungsverhältnis in der Form nicht hat. Aber wir sind nicht nur zuversichtlich, sondern wir beweisen es auch jeden Tag, dass wir das eigentlich ganz gut hinkriegen.
Seit Januar dieses Jahres gibt es den neuen Wehrdienst. 18-Jährige erhalten jetzt Post, ob sie an einem freiwilligen Wehrdienst interessiert sind. Männer sind verpflichtet, darauf zu antworten, Frauen sind es nicht. Wie hoch ist denn das Interesse ein knappes halbes Jahr danach?
Also wir sind durchaus zufrieden mit der Resonanz. Das vielleicht einmal vorweg gesagt. Tatsächlich bekommen wir auch die Fragebögen alle zurück oder fast alle zumindest. Also wir haben nicht die Herausforderung, dass die jungen Menschen, vor allem nicht die, die müssen, gemäß Gesetz, also die jungen Männer, sich da scheuen und übermäßig gemahnt werden müssen, sondern im Gegenteil, wir bekommen die Fragebögen alle zurück. Und in Teilen bildet sich das ja in den Zahlen ab, die ich gerade schon gesagt habe, dass also daraus dann tatsächlich Bewerbungen entstehen und auch Einstellungen entstehen. Also es ist noch zu früh, wirklich eine Bilanz zu ziehen, weil natürlich der Zeitlauf, also wir haben im Januar die ersten Fragebögen verschickt, jemand, der dieses Jahr die Schule beendet, befindet sich aktuell meistens in der Prüfungsphase. Der hat aktuell noch nicht so großes Interesse daran, gleichzeitig an einem Auswahlverfahren teilzunehmen, sondern das käme dann in ein paar Wochen. Und insofern ist es einfach noch zu früh, eine Gesamtbilanz zu ziehen. Aber die erste Resonanz, also Fragebogen, Verschickaktion, Ausfüllen, dass das technisch auch alles reibungslos läuft, da können wir einen Haken dran machen, dass die Fragebögen zurückkommen, machen wir auch einen Haken dran. Und wir haben auch die ersten tatsächlich im März sogar schon eingestellt. Aber um wirklich eine Bilanz zu machen, brauchen wir noch ein paar Monate.
90% der jungen Männer antworten angeblich auf die Post von der Bundeswehr.
Nicht angeblich, tatsächlich.
Also 90% der 18-jährigen Männer, aber bei den gleichaltrigen Frauen, da sind es nur 3%. Warum so wenige?
Der Unterschied an der Stelle, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein entscheidender, das ist aber etwas, was wir auch früher schon mit Blick auf Frauen beobachtet haben. Frauen wissen präziser, was sie möchten, zumindest auch in diesem Altersband, über das wir meistens sprechen. Das heißt, wenn die entschlossen sind, dann sind sie auch entschlossen in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt, die Damen, die sich bei uns dann melden, die wollen auch Soldatin werden. Und insofern haben wir auch an dem Punkt, wenn man das jetzt mal auf die Gesamtheit des Jahrganges bezieht, haben wir ehrlicherweise keine Verschlechterung zur Vergangenheit mit Blick auf die Anzahl oder den Anteil an Bewerbungen, die wir tatsächlich von Frauen bekommen.
Es ist jetzt 25 Jahre her, dass eine junge Frau sich das Recht erkämpfte, oder für alle Frauen eigentlich das Recht erkämpfte, ohne Einschränkung alle Laufbahnen der Bundeswehr also da einsteigen zu können. Der Anteil der Frauen in der Bundeswehr liegt jetzt aber bei 14%. Wie erklären Sie sich das? Warum ist das so niedrig?
Auch das muss man ja auf die Gesamtheit der Bundeswehr betrachten. Also wir haben ganz viele Soldaten männlich, die eben auch schon länger als 25 Jahre in der Bundeswehr sind und die verderben, wenn man so möchte, so ein bisschen den Schnitt. Also wir haben Bereiche, wie der Bereich, aus dem ich komme, Sanitätsdienst, wo wir einen viel deutlich höheren Frauenanteil haben, eben auch schon zu meiner Zeit einen deutlich höheren Frauenanteil hatten, der aber eben auf der Zeitachse sich nicht in den Gesamtprozenten für die Streitkräfte entsprechend auswirken kann. Wir stellen kontinuierlich jedes Jahr mehr Frauen ein. Wir haben auch den Frauenanteil in der gesamten Bundeswehr über die Jahre immer weiter gesteigert. Aber in der Tat ist es noch nicht so, dass wir die Ziele erreicht haben, die wir uns vorgenommen haben. Wir wollen ja mal mindestens 20% Frauen tatsächlich auch am liebsten in allen Bereichen sehen. Und das ist noch ein Stück zu gehen.
Warum wollten Sie eigentlich zur Bundeswehr?
Ich bin als Soldatenkind, wenn man so möchte, in der Bundeswehrwelt aufgewachsen. Ich habe erlebt, was es bedeutet, eben einen Auftrag zu erfüllen, der zu Zeiten meines Vaters ja noch im Kalten Krieg aus meiner Sicht eben auch ein bedeutsamer für unser Land, für unsere Lebensweise war und ist. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse. Also ich hatte sehr konkrete Vorstellungen davon, was es auch bedeutet. Und deswegen ist mir vielleicht der Weg, mich zu bewerben, leichter gefallen, als das bei anderen Menschen der Fall ist. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich insbesondere persönliche Kontakte, also jemanden zu kennen, der Soldat ist oder war, immer der beste Motivator ist oder vielleicht auch das Zünglein an der Waage für eine Entscheidung. Das ist mir leicht gefallen. Und am Ende des Tages war es für mich bei der Auswahl der Möglichkeiten, die ich hatte, es war der Wunsch, einen Beitrag zu leisten und die vielleicht damals aber auch naive Vorstellung, es wirklich zu können. Da bin ich mir inzwischen sicherer, dass mir das gelingt.
Mit welchem Argument motivieren Sie oder versuchen Sie heutzutage, junge Frauen zu motivieren, zur Bundeswehr zu gehen?
Es wird eine Menge in die Persönlichkeit eines Menschen investiert. Vielleicht mehr, als das bei vielen anderen Optionen der Fall ist, wo vielleicht eine fachliche Ausbildung im Vordergrund steht. Bei uns geht es immer auch um die Persönlichkeitsbildung. Bei uns geht es immer auch um die Entwicklung, entweder als Soldat und was das eben auch für den Menschen, für die Persönlichkeit bedeutet, mit den Anforderungen an Kameradschaft. Ich habe vorhin schon gesagt, Resilienz, Krisenfestigkeit, Entscheidungen zu treffen, auch mal Dinge auszuhalten. Daran wächst man in jedem Fall und wenn man Vorgesetzten Verantwortung wahrnehmen darf, noch umso mehr. Und es gibt eine Vielzahl wirklich toller, beeindruckender Beispiele, gerade von jungen Frauen, die diese Möglichkeiten bei uns dann auch entfalten. Und insgesamt gilt für alle, aber auch da sind Frauen sicherlich affin für das Argument, dass es eben ein Beitrag ist, den man leisten kann, der auch gesamtgesellschaftlich gedacht werden kann und auch sollte und auch zunehmend muss man ehrlicherweise sagen. Und sie die Möglichkeit haben, eben da einen sinnstiftenden Dienst zu leisten. Und dass das für die heutige Generation mindestens den gleichen Stellenwert hat wie auch Dinge wie Bezahlung oder eben Qualifikationsmöglichkeiten. Das sehen wir ja an allen Stellen.
Ein ketzerischer Gedanke. Die Ukraine führt gar nicht so weit von uns entfernt, nicht mal eine Tagesreise, einen Abwehrkampf gegen einen Angreifer und zwar auch mit unbemannten Systemen. Braucht es in Zukunft überhaupt noch Soldaten?
Das ist eine total spannende Diskussion, die auch gerade im Bereich der Militärs und Militärexperten intensiv geführt wird. Ich glaube, die beste Antwort zur jetzigen Zeit ist, dass das Wesen des Krieges sich durch unbemannte, egal ob Luftfahrzeuge, Landfahrzeuge oder Wasserfahrzeuge, nicht verändert. Die Art, wie der Krieg geführt wird, allerdings schon. Am Ende geht es immer darum, um was es geht. Geht es darum, tatsächlich eine Region, wir sagen immer einen Raum, also einen bestimmten Bereich, mit militärischen Mitteln einzunehmen oder auch zu halten, dass das nicht ohne Menschen geht. Das zeigt ja bedauerlicherweise auch dieser wirklich menschenverachtende Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Wir sprechen ja auch öffentlich über den Blutzoll auf beiden Seiten. Und das zeigt bei aller Automatisierung und bei allen unbemannten Systemen, dass es am Ende nicht ohne Menschen geht. Aber die Art, wie Kriege geführt werden, die verändert sich tatsächlich.
Frau Generalarzt, Sie sind auch zuständig für die Reserve. Die soll ja auch ausgebaut werden und soll künftig auch eine noch wichtige Rolle spielen. Was soll sie denn künftig tun?
Die Reserve wird künftig integraler Bestandteil der Streitkräfte und der Streitkräfteplanung sein. Das klingt jetzt trivial, ist es aber nicht. Also das liegt ja schon am Wort Reserve. Man denkt immer, das ist quasi etwas, auf das ich zurückgreife, wenn ich es dann irgendwann brauche. Und so eine Art Ersatzmannschaft. Das ist aber tatsächlich mit Blick auf das, was wir in der Reserve künftig brauchen, überhaupt nicht mehr der Fall, sondern es wird Aufgaben geben und zwar vor allem im Rahmen dieser Drehscheibe Deutschland. Wenn wir also unsere Rolle hier nehmen und mit Blick auf die NATO-Ostflanke gucken, dass also alliierte Streitkräfte durch Deutschland durch müssen, das ist das, was wir als Drehscheibe bezeichnen. Dort wird die Reserve eine maßgebliche Rolle spielen und zwar nicht als Ersatzmannschaft, sondern das sind die, die ab Stunde 1 da sein müssen, um diesen Aufmarsch überhaupt zu ermöglichen. Und da geht es darum, dass Absicherungsaufgaben wahrgenommen werden. Da geht es um Absicherung auch von Kasernen hier. Es geht um Absicherung von Flughäfen hier, von Eisenbahn, Verladestationen, von Straßen, von Kreuzungen, von Autobahnkreuzen. Und solche Dinge muss man sich da vorstellen. Und das wird ohne die Reserve überhaupt nicht funktionieren. Und auch dafür ist der neue Wehrdienst so unfassbar wichtig, weil das eben im Wesentlichen die Aufgabe dieser neuen Wehrdienstleistenden sein wird, die in diesem Jahr ihren Dienst begonnen haben. Und auch das ist quasi der Brückenschlag in die Gesellschaft, weil es eben auch nicht nur eine militärische Aufgabe, sondern eine gesamtstaatliche Aufgabe mal mindestens ist, weil all die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, funktionieren eben auch nur mit den zivilen Verantwortlichen, mit der Verwaltung, wenn wir über Schwertransportgenehmigungen etc. pp. Sprechen. Und ist also auch ein gutes Beispiel für dieses Miteinander zivil-militärisch, ja, was uns jetzt eben hilft, diese Aufgaben alle zu erledigen.
Drehscheibe Deutschland, das ist ja nicht nur eine abstrakte Idee. Schon in 3 Jahren könnte Russland die NATO angreifen, sagt ihr Chef, der Generalinspekteur Breuer. Ist die Bundeswehr darauf schon vorbereitet?
Die gesamte NATO hat Pläne, ich sage nicht in der Schublade, weil das ein bisschen passiv klingt, sondern tatsächlich Pläne, die maßgeblich sind jetzt auch für die Aufstellung der Streitkräfte, für Übungen, die aktuell schon laufen, die exakt auf jedes Szenario angepasst zugeschnitten sind. Das Jahr 2029 ist eines, wo sich die gesamte NATO und die dortigen Experten einig sind, in dem Russland in der Lage sein könnte, NATO-Territorium anzugreifen. Das heißt nicht, dass es so sein wird und auch nicht, dass es so sein muss. Aber es heißt eben, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Denn das zeigen auch die militärischen Konflikte, die wir jetzt zu dieser Zeit leider sehen müssen, dass eben die Frage von militärischer Stärke und Abschreckungsfähigkeit und vorbereitet sein auf solche Dinge maßgeblichen Einfluss darauf hat, ob es halt stattfindet oder nicht. Und deswegen ist es heute schon so, dass auch die Bundeswehr in der Lage ist, ihren Verteidigungsauftrag, den sie im Rahmen der NATO hat, auszuführen. Trotzdem müssen wir größer werden, trotzdem müssen wir noch mehr Fähigkeiten entwickeln, damit wir das noch besser können. Aber im Prinzip sind wir heute schon darauf vorbereitet.
Aber alleine können wir Deutschen, die deutsche Bundeswehr, das nicht stemmen, auch nicht im Verbund mit anderen, mit den anderen europäischen Verbündeten, sondern es braucht den stärksten Verbündeten, die USA. Der zieht aber Soldaten aus Europa ab und lässt Zweifel am Zusammenhalt der NATO aufkommen. Was ist das Bündnis dann noch wert?
Das deutliche Signal, und ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich war letzte Woche ja auch in den USA, ist die Erwartungshaltung, dass die Europäer einen größeren Beitrag leisten müssen als bislang. Und Einigkeit darüber, die besteht. Wir versuchen uns bestmöglich mit allen Alliierten abzustimmen und dann eben auch darauf zu reagieren, wenn sich da Veränderungen ergeben. Aber es gibt überhaupt gar keinen Dissens darüber. Und der wird auch von amerikanischer Seite an der einen oder anderen Stelle immer wieder bestätigt und betont, das geht manchmal ein bisschen unter in der großen Diskussion, dass es den Zusammenhalt weiterhin gibt und auch die Bereitschaft der Amerikaner in Europa ihren Beitrag zu leisten. Aber gleichzeitig, das ist schon richtig, sind sie sehr forsch und fordernd, wenn es darum geht, die Europäer zu motivieren und zu animieren. Aber das ist ein dialogisches Prinzip.
Aber zum Beispiel ein Tomahawk, der eigentlich nach Deutschland geliefert werden sollte, der wird nicht geliefert. Was sagt denn das über die Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland? Ist das nicht ein schwerer Schaden?
Also erstens stellt es sich insofern schon differenzierter, und das sollten wir auch so betrachten, dass es um Fähigkeiten in Teilen geht, die noch gar nicht in Europa waren, sondern die geplant waren. Und dieses geplant hatte auch tatsächlich schon ein gewisses Fragezeichen daran. Und nichtsdestotrotz, und das ist ja auch kein Geheimnis, arbeitet die Europäische Union auch gemeinsam, viele Nationen, in den letzten Jahren intensiv an dem Thema, eigene Fähigkeiten aufzubauen. Das tun wir auch. Und der Anspruch, den wir haben, ist, dass mit unseren amerikanischen Partnern und den Fähigkeiten, die ja heute schon in Europa sind, amerikanischerseits, und die auch unverändert hier sind, das so zu koordinieren, dass es keine Lücke geben soll. Und das ist auch die Absicht der Amerikaner, das nicht zuzulassen, weil auch Amerika hat kein Interesse an einem instabilen Europa oder an einer anderen Sicherheitslage in Europa als derzeit.
Was muss geschehen, damit Europa seine Verteidigung ohne die USA auf die Beine stellen kann?
Das, was aktuell schon geschieht. Also die Europäer sind in einem so engen Austausch wie tatsächlich, glaube ich, in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Das gilt für die europäischen Partner insgesamt, also auch unsere großen Partner Großbritannien, Frankreich, Polen, Italien, mit denen wir uns sehr eng und quasi ja auf allen Ebenen, also auch ich mit meinen Counterparts, sehr, sehr regelmäßig abstimmen. Und die kleinere NATO-Nationen hier in Europa haben ebenfalls großes Interesse daran, ihren Beitrag zu leisten. Und das sagen sie uns auch. Also insofern, es geschieht das, was geschehen muss und was auch erforderlich ist. Und darauf kann man sich auch hier in Deutschland verlassen, dass das tatsächlich der Fall ist.
Frau General, was muss geschehen, damit Sie in 3 Jahren, also 2029 ungefähr, sagen können, dass die Bundeswehr tatsächlich auf dem Weg zur stärksten konventionellen Streitkraft in Europa ist?
Die Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, wir müssen natürlich weiter wachsen, wir müssen personell aufwachsen, wir müssen unsere Fähigkeiten, unsere technischen Fähigkeiten verstärken und müssen das gemeinsam mit unseren Partnern tun, müssen das auch üben, um damit unsere Abschreckungsfähigkeit zu zeigen. Da sehe ich jetzt momentan kein Risiko. Und wenn es uns dann gelingt, tatsächlich auch zum Beispiel über solche Dinge wie den Nationalen Veteranentag nicht nur der Gesellschaft selber zu erklären, was wir tun oder was auch diejenigen, die mal Dienst in Uniform geleistet haben, getan haben, sondern auch was zum Beispiel deren Familien, deren Freunde, das ist nämlich das Motto in diesem Jahr, Veterans, Family and Friends, leisten, um diesen Dienst zu ermöglichen, dann sind wir, glaube ich, auch als Nation sehr gut aufgestellt.
Vielen Dank, Frau Generalarzt.
Gerne.
Das Gespräch mit Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling, der Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr, führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.